Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Ihr seid in unserer zweiten Ausgabe des WM-Specials gelandet. Ich und Finn sind ja gemeinsam in der WM-Woche nach Val di Sole gefahren. Hi Finn.
Hallo.
Zweiter Tag. Wir sind hier im wunderschönen Italien in Südtirol. War ein sehr ereignisreicher Tag. Und ja, wir wollen uns ja heute, haben es schon ein bisschen angekündigt, heute eher um die Technik kümmern. Wir waren ja heute in den Boxengassen unterwegs, haben ganz genau hingeschaut, haben einige Bike-Checks gemacht. Aber bevor wir da reinstarten, erstmal natürlich zum Sportlichen hier bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft. Heute waren die Juniorenklassen und Juniorinnen natürlich auch noch dabei, U23 auch noch. Und da aus deutscher Sicht besonders schön, Paul Scheel auf den zweiten Platz gefahren, Vize-Weltmeistertitel. Und Richtung Ende des Tages war es dann noch richtig furios, da waren nämlich die Short-Track-Weltmeisterschaften und da hat das Specialized Factory Racing Team auf dem Epic 9 gleich einen Doppelsieg eingefahren. Nicht nur Laura Stigger, Glückwunsch nach Österreich, sondern auch Adrian Boischies war da heute der Schnellste, hat ja letzte Woche in Léger schon gegen Mathieu van der Poel ein cooles Finish gezeigt und war auch heute sehr erfolgreich. So viel zu unseren sportlichen Erfahrungen, die wir heute machen konnten. Nicht nur die, wir waren heute auch aktiv, Finn. Wir sind heute zu Fuß quasi die komplette Downhill-Strecke bergauf gelaufen. Das war auch schon, finde ich, sehr anstrengend. Du bist komplett nach oben, ich habe mir nur die Hälfte gegeben. Was gab es da oben noch zu sehen?
Also es geht quasi rein aus der Starthütte raus. Erstmal ein paar Bikepark-Anlieger, dann kommt ein Roadgap, also ein langgezogener Sprung über eine Straße. Ich würde ihn so auf 5, 6, 7 Meter schätzen. Noch ein paar weitere Bikepark-Anliegerkurven, dann geht es erst richtig ins Grobe. Eine schön lange Rechtskurve, die mit Vollspeed gefahren wird. Dann geht es wirklich in die Steine rein, in die Wurzeln. Und da warst du ja auch dann schon, da gab es einige versteckte Gaps, die wir gesehen haben, fotografiert haben. Es war echt spannend zu sehen, wie präzise man da sein muss.
Absolut,
also,
ja.
Würde ich als Cross-Country-Fahrer wahrscheinlich auch jetzt nicht so häufig beim Downhill-Weltcup dabei gewesen oder bei den Weltmeisterschaften. Deswegen kannst du auch deine Sicht aus kurzsubiger Variante
total erzählen. Ja, also ich habe mir erstmal gedacht, man gut, dass wir hier nicht mit einem Cross-Country-Rad runterfahren müssen, weil da brichst du dir wahrscheinlich sofort das Genick. Echt eine sehr, sehr beeindruckende Strecke. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es ja bei den Runs halt echt darum geht, irgendwie den Lenker noch festzuhalten. Du hast super viele kleine Schläge. Ein Fahrer meinte irgendwie, wow, it's fucking bumpy. Ich glaube, das beschreibt es am besten, der kurz stehen geblieben war und sich nochmal eine Sektion angeguckt hat, weil du kriegst super viele kleine Mikrovibrationen, ja, kleine Dinge, wo du echt, wie du schon gesagt hast, super sauber fahren musst. Also ich fand's krass, wo wir standen, wie oft man da so ein Felgenklingeln gehört hat oder der Reifen hier und da auch versagt hat, also auch was das fürs Material bedeutet. Also wir haben ja doch ein paar Sachen gesehen, oder? Also du hast auch gesagt, mein Gott, das geht ja richtig ums Material, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Materialschlacht. Überall liefen Kinder auch rum, die dann noch irgendwie Felgen in der Hand hatten unten im Zielbereich. Also scheinbar kommen die dann zumindest, wenn sie einmal zerstört wurden, dann dem guten Zweck zugute und Kinder können die damit nach Hause nehmen, ins Kinderzimmer hängen. Das war auf jeden Fall immer schön zu sehen, da die lachenden Kinderaugen zu sehen. Aber ja, es ist natürlich ein enormer Materialverschleiß da, also vor allem bei diesem einen Gap, wo wir jetzt standen, da geht's quasi aus einem Steinfeld raus in eine Kurve rein, die alleine hat schon enorme Gehkräfte, die da wirken auf das Material, auf den Fahrer und dann kommt erst ein kleiner Stein eigentlich, wo die Fahrer dann abziehen in den nächsten Stein rein, also es ist vielleicht ein kleiner Erdübergang, aber da hat man es schon echt oft, wenn die nicht exakt auf den Zentimeter genau wieder in die Schräge von dem nächsten Stein gekommen sind, sondern ein bisschen zu kurz, hat es da wirklich einige Male gerasselt und geklappert, also
das war echt krass. Also vor allen Dingen auch zu sehen, wenn du einen Sprung zu weit oder zu kurz springst, also es sind manchmal so 10 Zentimeter und entweder es hebelt dich da komplett aus, wie wir heute bei ein paar gesehen haben, oder du fährst das Ding komplett sauber. Und was ich auch krass fand, allein optisch zu sehen, wie so manche Fahrer eine Klasse für sich sind, also bei Wally Höll war ich total beeindruckt, die ist so krass darunter gefahren. Du hast richtig gesehen, dass die natürlich gerade oder auch generell schon eine Klasse für sich in der Damenkategorie ist, die ist da so so schnell und so clean runtergefahren und sie hat 2 oder 3 Runs gemacht und die hat jedes Mal so haargenau die Linie wieder getroffen, wo es echt nicht so einfach war durchzufahren. Das hat man bei anderen dann gesehen. Also das hat mich total beeindruckt und ich finde auch die Geräuschkulisse. Es gab echt manche Räder, die waren so leise, du hast echt gefühlt gar nichts gehört, nicht mal das Fahrwerk. Und dann waren da echt manche Räder dabei, die, ja, wo du ganz klar das Dämpfer, den Dämpfer schmatzen gehört hast oder andere Geräusche. Also auch da, finde ich, sieht man echt, wer da echt sauber durchkommt und wer halt ein bisschen mehr auf dem Rad arbeiten muss.
Ja, und auch, was die Mechaniker alles tun, um ein Rad leise zu bekommen. Also ein leises Rad ist für die meisten Fahrer wahrscheinlich auch ein schnelles Rad. Es ist einfach ein anderer Ablenkungsfaktor, den du auf dem Bike hast. Und wir wollen ja eigentlich alle das perfekt leise Fahrrad und das ist dann auch sogar im Weltcup manche auch einfach nicht schaffen oder es einfach sie nicht interessiert, dass sie auf einem etwas lauteren Rad sitzen. Das müsste man, können wir morgen mal erfragen, wie das umgeht, aber auf jeden Fall ist das echt krasser Unterschied zu sehen. Also okay, es waren manche auf jeden Fall dabei, die auch sich Platten gefahren hatten, also da geht es natürlich auch enorm auf den Reifen, auf das Material, wenn man dann mal einen Sprung zu kurz springt, aber auf jeden Fall geht es halt enorm in die Breite, wie unterschiedlich die Räder klingen, wie unterschiedlich sie sich auch fahren lassen. High Pivot haben wir ganz viele Bikes gesehen, also mit Umlenkrolle, die dann einfach in Kurven vielleicht noch etwas träger sich verhalten auch, aber dafür dann mehr in diesem groben Steingarten da einfach besser liegen oder die anderen sind dann dafür in Kurven wirklich besonders gut und dafür haben sie ein bisschen mehr Probleme, irgendwie einen Lenker festzuhalten, wenn es dann in diese Steine in die Wurzeln reingeht, in das Steile. Also das ist auch spannend zu sehen, einfach von den Bike-Konzepten, in welche Richtung das da sich entwickelt.
Ja, das fand ich auch krass. Also die verschiedenen Hinterbaukonzepte da zu sehen und vor allen Dingen auch, wie feinfühlig diese Fahrwerke teilweise arbeiten. Das sieht man ja schon echt mit bloßem Auge, auf was die dann reagieren, auch auf so Bremswellen und Co. Aber ja, jetzt kommen wir ja zu unserer Technikfolge. Also wir nehmen ja Donnerstagabend auf, heißt morgen geht es dann am Freitag im Qualifying darum, wer dann die besten Zeiten fährt und wie dann die Reihenfolge oder Startreihenfolge dann für Samstag ist. Da bin ich schon super gespannt. Aber wir haben ja auf der Strecke heute quasi das Sensationsbike des Wochenendes, so würde ich es vielleicht schon mal nennen, gesehen. Denn Martin Mays, der Belgier, ist ja mit einem Super-Mullet-Bike unterwegs, also vorne 32 Zoll und hinten 27,5. Finn, was hat's damit auf sich und warum kommt das jetzt zur WM auf einmal so als U-Boot-Projekt und wir haben es vorher noch nicht in den World Cups gesehen?
Ja, also zur WM fahren die Hersteller natürlich alle groß auf. Manche machen es über spezielle Lackierungen. Also wir hatten Bikes von Canyon dabei, Henry Kiefers Bike ist in echt schöne Farben gehüllt, dann Jackson Goldstone hat ganz groß unten Kanada auf dem Unterrohr stehen und andere machen es halt über einfach komplette neue Bikes, die quasi entwickelt wurden oder die alle im Background quasi von den Fahrern entwickelt werden. Aber jetzt ist dann auch pünktlich zur WM eigentlich, wenn es um dieses eine Rennen geht, bringen sie dann halt auch mal so einen Prototypen dann auch an den Start und das ist mit dem 32 Zoll Bike jetzt passiert bei Orbea. Also die haben jetzt da an die Fox 40, die verbaut ist, ist noch eine alte, also sie hatten nicht die Löcher in den Standrohren, wie die dieses Jahr rausgekommen ist, aber die haben da quasi das untere Casting abgeschnitten, haben einen Extender oder sowas dran gesetzt, also nochmal ein Rohr, um einfach die Reifenfreiheit zu schaffen am Rahmen, dass es nicht das Vorderrad, das einfach gigantisch ist. Also wir hatten es ja auch neben den 29 Zoll Laufrädern stehen sehen.
Ja, sieht irre aus. Das ist riesig. Ne? Ja.
Und dass das nicht gegen den Rahmen schlägt, haben sie eine Verlängerung angeklebt an die bestehende Gabel und da sitzt jetzt das 32 Zoll Laufrad drin und ja, es scheint gut zu fahren. Also er sah jetzt nicht gerade langsam aus auf dem Track heute.
Nee, ich war auch richtig beeindruckt. Also vor allen Dingen auch, wie er in der Luft stand. Das sieht schon, finde ich, ein bisschen komisch aus, weil das Größenverhältnis halt irre ist mit 27,5 hinten und 32 Zoll vorne. Aber klar, der Track ist hier so steil, da bietet sich das natürlich auch an. Ja, es geht ja vor allen Dingen ums Überrollverhalten an der Front. Also, dass man die ganzen Schläge eben nicht so durchgereicht kriegt, dann nicht so in die Löcher fällt. Und hinten braucht man halt weiterhin was sehr, sehr Agiles. Also ja, wir sind gespannt auf die Qualifying-Zeiten dann morgen, dann zählt's. Dann sind wir halt gespannt, wie 32 Zoll ja sich dann niederschlagen, ob das vielleicht das nächste große Ding wird. Also man hat ja schon ein paar Gerüchte gehört, dass viel getestet wurde, viele Downhill-Teams da dran waren an dieser Geschichte. Aber ja, jetzt ist es eben Aubert, die das erste zeigen. Was ich auch interessant fand, dass Schwalbe so ja mehr oder weniger klammheimlich da jetzt noch eine Magic Mary in 32 Zoll irgendwie aus dem Hut gezaubert hat. Also die sind ja schon länger auch ein bisschen drin, an 32 Zoll Reifen zu experimentieren. Kaufen kann man das noch nicht. Aber zeigt eben auch mal die Innovationskraft, die auch dahinter steckt, dass die da jetzt echt ganz vorne dabei sind, weil ansonsten ist ja eher im Gravity-Sport. Klar, Max, das hat auch schon einige Reifen am Start, aber...
Ja, also von denen hat man es vorher schon gesehen. Frameworks war am Testen, glaube genau, ich, mit einer, auch mit genau so einer Fox 40, die auch solche Extensions dran hatte. Aber ja, bisher hat man es öffentlich einmal in einem Frameworks-Video gesehen und jetzt fährt es Aubert schon. Also da scheint auch ziemlich viel parallel entwickelt zu werden von unterschiedlichen Herstellern. Das ist echt spannend zu sehen.
Ja, es ist gerade super viel los, was das Thema 32 Zoll angeht. Und vielleicht ist das auch eine super Überleitung vom Downhill zum Cross Country. Ja. Da haben wir ja schon im Team Relay André Cink gesehen, der auf einem Cube-Prototypen unterwegs ist. Also auch der deutsche Großserienhersteller Cube ist an dem Thema 32 Zoll offenbar ganz dicht dran. Denn ja, wie gesagt, André Cink, ihr Topfahrer, ist schon auf einem 32 Zoll Rad unterwegs. Auch mit einer Fox-Gabel. RRD steht da noch drauf. Das ist ja immer die Entwicklungsabteilung. Da weiß man, oh, da ist irgendwo was Neues verbaut, was noch nicht serienreif ist. Da guckt man natürlich immer ganz genau hin. Aber da kann man, glaube ich, schon mal sagen, das scheint noch nicht so hundertprozentig rumzulaufen. Cinky war heute nicht so top platziert im XCC. Da hätte ich ihn eigentlich ein bisschen weiter vorne erwartet. Der hat eigentlich einen sehr, sehr großen Motor. Hat der eigentlich jetzt ein paar Testrennen, wo es sehr rund lief. Hat jetzt in Tschechien auch ein Rennen gewonnen, schon auf 32 Zoll. Aber ich glaube, er war heute nicht mal in den Top 10 vertreten. Klar, das muss jetzt nicht nur am Material liegen, aber ich hatte so das Gefühl, dass es minimal träger aussah auf dem Track. Aber wie gesagt, wir warten mal das Cross-Country-Rennen ab, was er da vielleicht noch zeigt. Vielleicht ist er da ja ganz vorne, geht ja manchmal auch schnell. Aber der konnte heute auf jeden Fall nicht um die Regenbogen mitkämpfen. So viel zu 32 Zoll. Aber ja, im Cross-Country natürlich ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie hast du jetzt die ganzen Räder gesehen? Wie fandst du vor allen Dingen auch die Größenverhältnisse? Das ist ja auch immer das Thema. Also, Auge ist ja mit.
Ja, ich glaube, bei Martin Mays, ich glaube, man sieht es eher bei noch größeren Fahrern wahrscheinlich, dass es passen würde. Benoit Coulanges wäre da wahrscheinlich der Riese im Fahrerfeld ist. Mit, ich glaube, deutlich über 1,90, knapp 2 Meter. Da wird es wahrscheinlich wieder dann passen vom Verhältnis. Aber ich glaube einfach dadurch, dass man jetzt so viele 32 Zöller schon irgendwo sieht, geleakte Bilder oder selber auf einem schon mal sitzen konnte. Es gibt ja schon einige gelaunchte Modelle. Also da gewöhnt man sich einfach auch ziemlich schnell dran, finde ich. Also ich finde die Optik jetzt gar nicht mal so einschränkend. Vielleicht wäre es jetzt, wenn man einen S-Rahmen sieht, dann wenn dann eine 1,60-Fahrerin drauf sieht, dann wird es wahrscheinlich schon ulkig wirken. Aber ich glaube, so passt sich das ungefähr an die Größe an, die dann die Menschen auch haben. Und dann gibt es ja Größenverhältnisse von, keine Ahnung, 1,50 bis 2 Meter. Und da passt dann auch, wenn sie Laufräder mitwachsen und nicht immer nur der Rahmen immer länger wird. Also
genau, das ist ja die große Frage, ne? Genau, das ist ja das gleiche Thema. Es sind ja in den 32 Zoll Thematiken irgendwie immer so, das hatten wir ja oft schon alles mal, die Themen, wir von 26 über 27,5 zwischenzeitig dann am Ende bei den meisten Kategorien auf 29 Zoll gelandet sind, dass das eher immer hieß, ja, das wird niemals eine super kleine Fahrer, eine kleine Fahrerin fahren können. Und siehe da, heutzutage geht es eigentlich auch irgendwie. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was 32 Zoll betrifft, wie die Entwicklung da weitergeht. Also was man, glaube ich, schon zusammenfassen kann, ist, dass das Thema auf uns zukommt, wie schnell es dann irgendwie fußfest und ob es für alle irgendwie das nächste große Ding wird, das ist die große Frage, aber ich habe das Gefühl, im Rennsport sind da wirklich schon viele am Experimentieren, wir haben ja im Cross-Country Thymus schon gesehen, KTM hat jetzt auch einen Prototypen hier am Start, ja und diverse andere Teams, da weiß man unter vorgehaltener Hand natürlich auch, alle sind am Testen, alle schauen sich's genauer an, ja und dann ist natürlich die große Frage, wer ist irgendwie auch bereit, also scheinbar ist Fox schon relativ weit, ich kann mir vorstellen, dass RockShox auch an der Federgabel arbeitet. TT Swiss hat auch schon was gezeigt. Also das ist, glaube ich, das Cross-Country-Thema. Und dann natürlich im Gravity-Sport. Da hatten wir damals ja auch so ein bisschen das Thema mit Mullet. Da ging es dann irgendwann richtig los. Alle Teams sind quasi auf Mullet gewechselt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine ähnliche Entwicklung geben wird. Und dass jetzt viele damit experimentieren werden und es vielleicht ja, das nächste große Ding wird. Let's see. Wortwörtlich.
Ja, also da läuft natürlich auch alles einfach im Hintergrund ab. Also viele Teams werden damit rumexperimentieren. Es wird nur nicht an die große Gurke gehangen. Was ich dann noch spannend finde, ist jetzt, dass sich Martin für einen 32-27 halber Kombi entschieden hat und nicht auf den Zwischenschritt 32-29 gegangen ist.
Mhm.
Was müssen wir ihn morgen mal fragen vielleicht, kamen wir da die Möglichkeit zu, aber dass es diesen großen Sprung dann gibt und diese große Differenz zwischen vorne und hinten, ob wie sich das dann aufs Fahrverhalten auswirkt, aber da werden die auch enorm viel herum experimentiert haben
und
beide Möglichkeiten mal ausprobiert haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich am Ende in langfristiger Form entwickelt. Also wird man vielleicht auch Ende des Jahres mal schon was sehen oder ob es dann erst über die Offseason dann erste Bilder wieder gibt. Kann man auf jeden Fall sich im Winter was vornehmen und an den kalten Abenden nochmal Instagram durchforsten, ob irgendwo schon Bilder mit neuen 32 zu Land unterwegs sind. Also
ja, haben wir was vor, ne?
Ja.
Sehr cool. Ja, Finn, ich muss sagen, ich habe heute den Tag total mit dir genossen, vor allen Dingen durch die Downhill-Pits zu ziehen. Klar, ich bin ja Cross-Country-Fahrer und habe dann nochmal genauer hingeschaut, was die ganzen Downhill-Räder angeht. Das ist total irre, aber jetzt brauche ich nochmal hier und da ein bisschen Nachhilfe, weil so ein paar Fragen habe ich mir dann schon noch gestellt. Ich kann es mir, glaube ich, grob erklären. Aber von dir als Experten will ich es natürlich gerne nochmal hören. Was hat es denn mit diesen Zusatzgewichten auf sich, die teilweise an der Felge, aber auch unten im Tretlagerbereich an den Bikes angebaut werden? Also für mich stellen sich da die Nackenhaare hoch. Es geht ja bei uns immer darum, dass die Räder möglichst leicht sind. Und den einen Mechaniker, den ich heute gefragt habe, was wiegt denn das Downhill-Rad, der hat mich nur quasi angelacht und meinte, es ist doch egal, es muss passen. Das ist bei uns Cross-Country-Fahrer natürlich ganz anders. Wofür macht man das?
Also es gibt zwei Theorien quasi. Einerseits fahren viele Fahrer einfach in der Offseason oder im Training ihr E-Bike. Dadurch sind sie das schwere Gewicht eh gewohnt und das Bike liegt einfach satter. Also das ist der zweite Vorteil. Das Bike liegt ruhiger, man hat eine höhere gefederte Masse im Vergleich zu der ungefederten Masse, also den Laufrädern, der Schaltung. Und dann hast du dieses Verhältnis, dadurch liegt das Bike deutlich satter im Federweg und lässt sich auch weniger irritieren dadurch, was der Fahrer auf dem Bike macht. Also es ist laufruhiger. Und die werden halt entweder unten an den Rahmen angeklatscht, sage ich jetzt mal. Also bei manchen Herstellern ist das wirklich so gefühlt mit Klebeband umwickelt und irgendwie Tauchergewichte genommen.
Okay.
Und andere haben da irgendwie ganz schicke Lösungen. Also man sieht bei manchen Pits bei Santa Cruz Syndicate, glaube ich, oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber Scott hatte, glaube ich, auch so kleine goldene Ringe in den Kurbeln drin.
Mhm.
Und das sind quasi auch Gewichte, die dann Zusatzgewichte von bis zu 1,5 Kilogramm waren, glaube ich, die Zahlen. Die
also die kommen dann in die Kurbelachse, ne?
Die genau. In die Achse geschoben werden oder eben unten ans Tretlager dran geklebt oder mit Gaffertape festgemacht werden. Also wurde viel experimentiert und wird es auch immer noch, aber es geht schon in die Richtung, dass die Bikes deutlich schwerer werden. Und das wird natürlich auch in die Entwicklung der neuen Bikes schon mit eingezogen. Also da wird nochmal weniger aufs Gewicht geachtet, solange es an der richtigen Stelle ist, also unten am Tretlager möglichst für einen tiefen Schwerpunkt.
Okay. Und ein zweites Trendthema, haben wir hier und da heute ja auch gesehen, sind Massenträgheitsdämpfer. Die kommen dann vorne quasi ja wie so eine kleine Schachtel oder ein längerer Schaft, der dann quasi vorne im Steuersatzbereich ist. Wofür ist das?
Also die filtern, das ist quasi eine Feder oben und unten und dazwischen ist eine Masse. Und die Masse vibriert dann je nachdem, was der Rahmen für Vibrationen aufnimmt. Und je nachdem, für welchen Beschwingungsbereich dann die Federn abgestimmt sind, dadurch können diese Vibrationen rausgefiltert werden.
Mhm.
Die gehen quasi in diese Federn über, die Federn nehmen die Energie auf. Und dadurch soll sich der Lenker ruhiger halten und das Fahrrad soll mehr Traktion bieten, da es halt nicht mehr auf diesen kleinen Vibrationen aufgeschaukelt wird. Und das haben wir jetzt, für mein Verhältnis habe ich eher fast gerechnet, dass wir davon mehr sehen. Also bei Santa Cruz war, glaube ich, was hinter der Startnummer angebracht. Mondrak hatte dafür keins, das war auch spannend zu sehen. Also die haben eigentlich eine extra Befestigung dafür am Rad, die um das hinten an der Achse zu befestigen.
Mhm.
Aber da war heute kein Massenträgheitsdämpfer. Vielleicht haben einige das, was Santa Cruz jetzt vorne unter der Startnummer quasi verborgen hat, gibt es auch noch dafür, dass man es quasi in das Steuerrohr einbaut, also anstatt von der
so ein bisschen Starnut unsichtig.
Und das ist dann quasi, siehst du es quasi nicht. Du siehst eventuell den Schriftzug von dem Hersteller von dem Produkt oben auf der Headkappe, aber vielleicht haben wir da auch einfach ein paar verpasst oder es ist tatsächlich nicht mehr ganz so verbreitet, wie es noch Anfang der Saison war.
Ja, gut, klar. Es ist natürlich auch immer so ein Thema, vor Weltmeisterschaften versucht man natürlich hier und da auch sich nicht so in die Karten schauen zu lassen, ne? Aber andererseits jetzt im Training, so langsam muss man, glaube ich, mal auf gut Deutsch die Hosen runterlassen und sagen, wie man das Rennen gehen will und muss das Testing auch irgendwie abschließen, weil wir hatten es ja schon, morgen zählt zum Qualifying. Da muss es ja irgendwie dann noch alles passen und muss man sich ja irgendwie auf sein Arbeitsgerät, sage ich mal, eingegroovt haben. Aber ja, alles super spannende Themen, auch sonst, was man am Rad alles umstellen kann. Wir hatten ja heute das Bike von Lukas Schorf oder Linse, super cooles Rad des Canyon-Sender CFR. Was kann man da quasi noch alles umstellen? Da hat er auch zig Modifikationen also, gemacht, oder?
Ja, es gibt das Bike Stock von Canyon auf der Website zu kaufen. Da gab es einige Anpassungen, die schon Canyon beigibt. Also man kann den Reach anpassen, in 8 mm sind es bei Canyon. Für Luca wurde dann eine extra Steuersatzschale entwickelt, dass er um minus 3 mm den Reach anpassen kann, also nochmal ein bisschen kürzer ist von dem langen Bike, was das Canyon schon ist. Dann hat Luca eine spezielle Dämpferanlenkung, also vorne ist es so ein kleines Bracket, das quasi reingeschraubt wird und wo dann der Dämpfer dran verschraubt wird und hinten auch, was den Hinterbau damit verbindet und das, der soll einfach nochmal dazu bringen, dass das Fahrrad höher ist, also das Tretlager wird dafür angehoben, hat dadurch mehr Bodenfreiheit,
okay, krass.
Um nicht aufzusitzen. Das KISS-System fand ich sehr spannend, dass die Canyon-Fahrer das auch rausgebaut haben. Also da war nur so ein kleiner Gummischoner drin.
Also kein Lenkungsassistent, das ist KISS, ne?
Ja, also Lenkungsassistent ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu sagen, aber es ist, sind zwei Federn im Oberrohr, die quasi helfen, den Lenker gerade zu ziehen. Mhm. Und dadurch sollst du auf Off-Camber-Sektionen, also in abfallendem Gelände oder in engen Kurven, hilft es dir ein bisschen, das Hinterrad rumzuziehen. Und auf in Off-Camber-Sektionen bringt es ein bisschen mehr Ruhe ins System, ins Fahrrad, also es heißt ja auch Keep It Stable System. Das ist halt dafür da, dass es etwas den Hinterbau gerade zieht und das fand ich auch spannend, das hier nicht zu sehen. Ja, eigentlich könnte es in manchen Sektionen hier wahrscheinlich helfen, aber wir haben hier, glaube ich, auch keine großen Off-Camber-Sektionen auf dem Downhill Track. Also es ist vor allem viel geradeaus und viel sehr steil, aber wenig jetzt diese langen Passagen am Hang entlang.
Ja, genau, wo man quasi so ein bisschen gegenlenken muss und mit dem Gewicht auch schauen muss, dass man auf seiner Linie bleibt. Ne? Wobei, apropos auf der Linie bleiben, ich hatte es heute, wo wir zu Fuß wieder runtergegangen sind, teilweise echt nicht so leicht. Ich wollte auch nicht auf unseren Kamerarucksack fallen, also zum Glück alles gut gegangen, toi toi toi, aber mein lieber Scholli, wo die Jungs und Mädels da runterfahren, also ich meine, klar, als Mountainbiker ist man es sehr gewohnt, dass es irgendwie hier und da mal steil wird, aber heute dachte ich mir so, madre mio, da musst du teilweise aber schon wirklich echt wissen, was du tust auf dem Rad. Aber ja, wir sind ja bei den Weltmeisterschaften und da muss man es ja natürlich auch können.
Wenn ich nochmal kurz zum Bike von Luca zurückkommen darf,
unbedingt.
Also ich habe natürlich auch die Möglichkeit einmal genutzt, mal kurz drauf zu springen und kurz mal auf dem Parkplatz rumzubouncen und zwar echt überraschend, wie hart teilweise das Fahrwerk gefahren wird, aber trotzdem wie sanft die das Fahrwerk anspricht. Also da scheinen es auch noch ein paar Geheimtricks zu geben, um die Boxer nochmal feinfühliger ansprechen zu lassen als das Standardmaterial, was dann am Ende zu haben ist. Und wenn man beim Fahrwerk schon ist, da wird ja wirklich jede Mühe investiert, um das Bike perfekt auf den Track abzustimmen. Also wir haben, glaube ich, kaum ein Rad ohne Telemetriesystem gesehen. Also da werden
zumindest im Downhill, ne? Genau.
Ja, im Downhill. Im Cross-Country ist es nicht ganz so üblich. Ich glaube, da ist es einfach möglichst sich ans Rad gewöhnen. Aber das sind so kleine Stäbe, die man quasi an das an der Gabel oben befestigt und unten. Und die misst dann, wie sehr die Schläge, also wie sehr die Gabel arbeitet und dann spuckt es Daten aus, mit denen sich dann das Fahrwerk anpassen lässt. Und falls man als Fahrer nicht weiter weiß und ungefähr nur einen Bereich hat, indem man das Fahrrad abstimmen kann und wenn man dann aber noch Fragen hat, schaut man dann wahrscheinlich ins Telemetriesystem und kann noch herausfinden, welchen Click-Rebound braucht es mehr oder welche Low-Speed-Compression, um in dieser einen Off-Camber-Sektion oder in dieser einen Rut nicht abzurutschen und die Linie halten zu können.
Ja, generell ist das Thema Fahrwerk ja im Downhill super wichtiges. Das zeigt allein schon, dass die zwei Fahrwerksgiganten RockShox und Foxhell zwei riesige Trucks hier haben und wo es eben gang und gäbe ist, nicht nur bei den Top-Fahrern, sondern gefühlt bei fast allen Fahrerinnen und Fahrern, die am Start sind, die Gabeln halt kurz vorbeizubringen oder generell die Fahrwerke vorbeizubringen und da wird es dann wirklich richtig Rocket Science. Da merkt man quasi schon, dass wir hier so echt in der Formel 1 des Mountainbike-Sports unterwegs sind, weil da wird natürlich das Fahrwerk komplett geserviced und natürlich auch nochmal auf die Gegebenheiten angepasst. Also ja, auf die Strecke, was für ein Shimstack da rein muss, was sich generell noch umstellen lässt. Natürlich sind die Dinger dann meistens besser als neu. Also ich habe auch das Gefühl, dass die nochmal deutlich besser als im Serienzustand funktionieren.
Aber die Dichtungen müssen auch nicht so lange halten. Genau, also vielleicht wird da auch ein bisschen geschummelt.
Das glaube ich nämlich auch.
Also ein bisschen mehr Dreck durch und die sind einfach für den Einsatz
Genau, die müssen nur zwei abwarten entwickelt. Quasi halten oder wenn
und
überhaupt.
Werden dann eh wieder zerlegt und ausgetauscht.
Ja, und das ist halt krass. Also klar, da wird dann am Ende super viel ins Detail dann investiert, aber das kann eben dann halt den Unterschied machen, weil da, wo wir heute unterwegs waren, da ist ganz klar, wenn dein Fahrwerk da nicht zu 100% funktioniert, dann lässt du halt wichtige Hundertstel liegen und dann ist am Unterschied, unten auf dem Hotseat dann vielleicht der Unterschied dann nicht da, dass du vielleicht nach vorne fahren kannst.
Ja, ne? Und es werden aber auch wirklich immer Fahrwerke durch die Pits geschleift, also das haben wir echt gesehen, da laufen Leute rum, bringen die zu den einzelnen Teams. Was ich ganz cool finde, war, dass Öhlins mit einem Specialized Lastenrad war das, glaube ich, unterwegs war.
Ja, das war mega cool.
Und auf einmal guckt da so eine RxF 8, oder ich weiß gerade gar nicht, wie die Doppelbrückengabel von Öhlins heißt, aber auf einmal gucken da einfach diese zwei Standrohre in Kashima-Farben raus und
das ist mega cool.
Irritiert. Aber das ganze Bike war specialized und ausgestattet für das Öhlins-Werks mit Öhlins-Komponenten. Also das sah echt ulkig aus. Ich glaube, da werden wir auch ein Bild von ins Heft bringen wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Das sah echt spannend aus.
Da gebe ich alles für. Nein, ach generell ist es, finde ich, so krass, was man hier im Material sieht. Also teilweise halt auch absurd, wenn du weißt, was das halt alles kostet. Also wenn da irgendwie, keine Ahnung, im RockShox-Truck, gefühlt 15 Flight Attendant-Fahrwerke hängen für Listenpreis 2000 Euro, dann denkst du teilweise schon, okay, alles klar, hier wird schon scharf geschossen, aber ja.
Glaub, 15 ist auch noch untertrieben, also Cross-Country, Downhill, ich glaube da
also alles
wandert
zusammen,
alles um die Ohren, also von jedem Einzelnen wahrscheinlich sind da 15 nur am Hängen und gerade im Service. Also
ja, und auch die Masse, ne? Also extrem. Wir haben heute auch, sind durch den Canyon Truck gelaufen, nur vom Canyon Downhill Team. Da sind allein, wie so Ständer, dass mehrere Laufradsätze übereinander gelagert werden können und allein da schon, also was da auch an Materialfluten dabei ist, wie viel Reifensätze sind. Also das ganze Thema Logistik oder generell Downhill oder auch World Cup Teams an sich, was die da dabei haben an Material und was da halt irgendwie auch durchgeht. Ich glaube, das ist ein Thema für sich. Da könnten wir schon wahrscheinlich einen kompletten Podcast an sich füllen. Aber lass uns kurz beim Thema Elektronik oder beziehungsweise beim Fahrwerk bleiben und dann ins Thema Elektronik einsteigen, weil da ist es ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass ganz, ganz viel auch auf elektronische Dämpfungssysteme gesetzt wird. Was ist da im Downhill teilweise verbaut?
Ja, also im Downhill haben wir jetzt von dem einen Fahrwerksgigant noch nichts gesehen, bis zumindest offensichtlich ist, von Fox, da halten die sich noch ziemlich bedeckt und haben einfach ein konstant offenes Fahrwerk, je nachdem wie es halt eingestellt ist. Der andere große Gigant mit den roten Standrohren, der hat da natürlich einige Sachen im Angebot. Also RockShox ist mit dem Flight Attendant System an fast jedem Profibike dabei, also auf jeden Fall bei den großen Teams. Die fahren alle das Flight Attendant System, also es ist quasi an der Gabel ein kleiner Akku angebracht und einer, der die Kartusche dann steuert und der kann dann dazu führen, dass was für ein Knopf oder was für ein Modus du auswählst, dadurch verhärtet sich das Fahrwerk oder verhärtet komplett oder schraubt die Dämpfung hoch, dadurch, dass du mehr Pedaliereffizienz hast. Also es funktioniert sowohl am Hinterbau als auch mit der Gabel und es kann vor allem jetzt hier oben in diesen Bikepark-Kurven hilfreich sein, wenn du pedalierst und wenn du gerade am Antritt bist, dass einfach jedes Quäntchen an jedes Watt in Vortrieb umgewandelt wird und nicht eben, wie man es bei manchen Downhill-Bikes einfach hat, dass du da trittst und erstmal versagst du 4 Zentimeter in der Federung. Also
das ist wirklich alles in Vortrieb und dass du halt auch mal schön rauspushen kannst.
Du wirst eigentlich den Cross-Country-Racer in dir freuen. Also.
Ja, total, weil du sagst es ja gerade schon, im Cross-Country sind wir da schon ein bisschen weiter, sage ich mal. Klar, auch da ist das Flight Attendant-System von RockShox absolut gesetzt, ganz viele fahren das. Und vor allen Dingen, da funktioniert es natürlich nochmal ein bisschen anders. Da kommuniziert es mit der Wattmesskurbel, die da eben verbaut ist. Und je nach Zone, in der man unterwegs ist, das Fahrwerk lernt einen wirklich richtig kennen. Da ist auch so ein Algorithmus, kann man es nicht nennen, aber es ist eine Logik hinter. Und je nach Rennsituation macht das Fahrwerk dann eben vollautomatisch auf, zu oder auch in den Klettermodus. Das ist ziemlich cool. Aber da tut sich was, denn Fox ist auch eingestiegen in diesen Wettkampf, kann ich mal sagen. Also hat natürlich schon immer mit LiveValve ein cooles System gehabt, was aber kabelgebunden war. Und jetzt sind die ersten Spy-Shots aufgetaucht. Auch heute ist er uns vor die Nase gefahren, unter anderem bei Simon Andreasen, dem Dänen. Der ist ja vor das Orbea Factory Team unterwegs und vor allen Dingen ja mit Sponsor Fox, die da auch mit dabei sind. Und der hat auch wieder eine RAD-Gabel, also RAD, da haben wir dann gesehen, da tut sich was. Und da ist eben unten und oben eine Elektronikeinheit verbaut und auch der Dämpfer hat einen kleinen Akku. Wie das System genau funktioniert, weiß man noch nicht, aber es zeigt natürlich, dass eben hier elektronisch dann auf die Dämpfung Einfluss genommen wird. Man kann eigentlich nur vermuten, soweit ich weiß, gibt es kein Patent, was von RockShox oder was RockShox besitzt, was jetzt sagen würde, dass es dass dieses System mit der Wattmesskurbel kommunizieren darf. Heißt, es könnte auch sein, dass Fox auf sowas aufsetzt. Also das ist Stand heute mein Stand, was ich weiß. Okay. Und vor allen Dingen wissen wir von Fox natürlich auch von den bisherigen LiveValve oder beziehungsweise Neo heißt es ja jetzt, Neo-Produkten, dass da relativ viel mit Magneten gearbeitet wird in der Dämpfung. Was natürlich sein kann, dass dann die Ventile ein bisschen schneller auf und zu machen können, als es jetzt bei Flight Attendant der Fall ist. Also dass das ganze System generell schneller arbeitet und dann natürlich je nach Fahrsituation vielleicht nochmal ein bisschen mehr Effizienz rausholen kann, wenn es halt schneller schließt. Aber ja, das ist jetzt alles nur, ich sage mal, in die große Glaskugel geschaut, was man vielleicht hier und da ein bisschen mitbekommen hat. Aber ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern, bis das System kommt. Wir haben es jetzt nur bei wirklich ausgewählten Fahrern gesehen, eben bei Simon Andreasen. Und bis es dann, glaube ich, in die Serienproduktion geht, da dauert es noch ein bisschen. Aber es ist natürlich immer spannend zu sehen, was sich technisch so tut.
Ja, vor allem, wenn man jetzt den Sprung der letzten Jahre sieht. Also als ich bei Mountainbike angefangen war, haben wir erstmal die kabelgebundene Variante da gehabt, mal an einem Testbike. Da war diese kleine Box noch dran verbaut, die am Oberrohr ist. Die ist dann mit dem LiveValve Neo weggefallen, aber der bezieht sich dann nur noch auf den Dämpfer, also kann nur noch den Dämpfer auslocken. Das ist jetzt auch schon im Handel erhältlich. Und jetzt halt eben auch wieder eine Version mit gesteuerter Gabel, also wie dieses erste Produkt, aber jetzt halt nicht mehr kabelgebunden mit irgendwelchen Zugführungen und irgendwelchen Kästchen am Rahmen. Also ist auch eine spannende Entwicklung, dass Fox da vielleicht jetzt auch wieder zurückgeht, dazu Gabel und Dämpfer ansteuern zu wollen und nicht mehr nur den Dämpfer.
Ja, also, ich sag mal, als Cross-Country-Racer war das eh immer schon so ein Thema, warum nur der Dämpfer? Also Fox hat das ja immer so argumentiert, dass man ja speziell im Enduro-Sport und so ja am Berg, wenn man steil hochfährt, sowieso das meiste Gewicht auf der Hinterachse hat und deswegen eigentlich nur der Dämpfer angesteuert wird. Klar, als XC-Racer rümpft man da die Nase, weil wir gehen natürlich auch gerne mal, wie ihr wahrscheinlich eigentlich auch, in Wiegetritt am Berg. Und klar, da muss ich irgendwie auch was mit der Gabel tun. Aber ja, scheinbar haben sie ja zugehört und es wird sich da irgendwie was ergeben. Also bin ich mal auf die Zukunft gespannt, was da in Richtung Elektronik sich noch tut. Klar kann man irgendwie auch immer sagen, boah, das wären jetzt nochmal zwei Akkus mehr, die man laden muss. So viel Elektronik nervt das nicht. Also ich fahre Flight Attendant jetzt schon länger und klar, man muss sich echt ein bisschen dran gewöhnen, dass man da nochmal vom Akkumanagement, sage ich mal, ein bisschen mitdenken muss. Aber ich finde die Effizienz macht es auf jeden Fall wert, das ein bisschen mehr Hassle mitzunehmen. Und scheinbar machen es die Athleten ja auch so. Also viele sind da so unterwegs. Wir haben uns ja heute zum Beispiel auch nochmal das Rad von Bjorn Riley angeguckt, vom Scott's Ram Team. Und da war es auch nochmal spannend, weil da hat man schon gesehen, dass auch da in der Entwicklung es noch deutlich weitergeht. Also er hat erstmal natürlich einen kleinen Controller auf der linken Seite, wo er auch seine Vario-Sattelstütze mit bedient. Und mit der kann er natürlich ins System eingreifen. Und da haben wir gehört, dass er gerade auf einer neuen Systemstufe unterwegs ist oder auf einer anderen Software und dass das System es da zum Beispiel kann, dass wenn man die Vario-Sattelstütze absenkt, dass es dann auch automatisch aufgeht. Also ist ja eigentlich immer das Signal, es geht in die Abfahrt, dann öffne ich auch. Wir hatten es ja schon mit diversen Softwareständen, die zum Beispiel Nino Schurter exklusiv gefahren ist. Also der hatte mal wie so eine, oder gibt es immer noch so wie so eine Launch Control, dass Flight Attendant halt für eine gewisse Zeit gelockt bleibt, zum Beispiel in der Startphase. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann mal mit einem anderen Update vielleicht auch für uns Normalsterbliche, die nicht bei der WM eingreifen dürfen, dann fahrbar wird. Also super spannend, was da passiert.
Ja, generell, also es ist einfach ein Testlabor für viele Hersteller. Man sieht immer neue Sachen und kommt alles irgendwann in Serie oder zumindest vieles davon. Und es ist einfach spannend zu sehen, was die Profis an Material haben, was es für Fortschritte gibt. Aber dann teilweise auch wieder, wie rückschrittmäßig es teilweise auch wirkt. Also wir hatten ja auch das Bike von Lukas Schwarzbauer da und was ich jetzt nur sagen möchte, er hat da Holz verbaut gehabt. Also wirklich ein kleines Stückchen Holz, da kannst du mir vielleicht auch noch erzählen, was das sollte. Also
ja, unser deutscher Meister Lukas Schwarzbauer ist ja für das Canyon XC Team unterwegs und Luca ist, glaube ich, gar nicht so super krass picky mit seinem Rad. Aber wenn es um den Sattel geht, da muss eben alles passen. Und ich weiß von ihm, dass er das nicht so gerne mag, wenn, ich sag mal, die Satteldecke nachgibt. Dass du so ein bisschen Flex, wenn du voll ja ins Pedal drückst, dass du Flex von dem Sattel generell hast. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund. Ich muss ihn nochmal genau fragen, woran es liegt. Aber so kann ich es mir jetzt herleiten, was wir da heute entdeckt haben. Er fährt nicht nur einen Ergon-Sattel ja mit dann einer normalen Stahlkonstruktion darunter, also mit Stahlrails, viele setzen da ja auf Carbon im Cross-Country-Rennsport, sondern hat da auch noch so ein kleines Holz drunter gepackt. Und ich habe heute mal versucht, den Sattel so ein bisschen reinzudrücken und er unterbindet eigentlich genau das, was viele von uns Mountainbiker ja eigentlich wollen, dass du genau da in diesem, ja, wo du eigentlich dann mit dem Dammbereich sitzt, so ein bisschen Vibrationen dann rauskriegst, eben die Härte so ein bisschen nachgibt. Und scheinbar will er das genau nicht und hat es da an der Stelle halt so ein bisschen geschient, dass das Ganze dann nochmal, ja, ich sag mal, ein bisschen härter an der Stelle ist. Also super interessant. Auch generell das ganze Rad von Luca fand ich echt cool. Er hat sich noch einen kleinen Motivationsaufkleber links aufs Cockpit geklebt. Hips don't lie. Das war irgendwie, finde ich, auch sehr, sehr sympathisch. Also krasses Rad irgendwie.
Ja.
Aber hast du genau hingeguckt? Ist dir was am Vorderreifen aufgefallen?
Genauer nicht, außer dass da also nicht Serienreifen drauf waren. Also einerseits gab es die Möglichkeit, irgendwelche Notizen drauf aufzubringen. Mhm. Das fand ich bei vielen oder ist, glaube ich, bei allen
Schwalbe-Profi-Reifen
so. Da kann man dann anwählen, welchem Profi gehört das jetzt oder was ist die Besonderheit an diesem Reifen. Und ich glaube, da war noch ein Detail, also der Reifen war komplett schwarz, da war kein Strich, wie man es normalerweise, zumindest so kenne ich es von den Enduro-Reifen, dass da ein Strich ist, mit welcher Gummimischung man unterwegs ist. Also
richtig,
mit Soft oder Super Soft beim Enduro-Segment oder beim Downhill-Segment. Bei dir wahrscheinlich geht's da um irgendwas anderes?
Ja, ich vermute, man kann es ja eigentlich sich nur herleiten. Schwalbe hat ja einen riesig großen Coup gelandet, jetzt, ich glaube mittlerweile vor 2 Jahren mit der Radialtechnologie, dass eben ja die Karkasse etwas anders oder die Karkassenfäden etwas anders angeordnet sind und sich der ganze Reifen deswegen ja nochmal deutlich mehr in den Untergrund anschmiegen kann. Das mal salopp formuliert, das ist eigentlich das, was radial dahinter ist. Und das ist im Gravity-Sport ja mehr oder weniger schon gang und gäbe, also ganz viele Trailfahrer, Endurofahrer haben und feiern das auch schon und finden die Technologie total klasse. Bisher im Cross-Country-Sport ist es noch nicht zum Einsatz gekommen, weil es da natürlich ganz viel um Rollwiderstand geht. Aber ich gehe mal stark davon aus, wenn da jetzt gar nichts draufsteht auf den Reifen und ich habe mal versucht, den so ein bisschen heute ja mal ein bisschen Druck drauf zu geben und er hat sich ein bisschen anders und nachgiebiger angefühlt. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Schwalbe gerade dran ist, diese Radialtechnologie vielleicht auch auf den Cross-Country-Sport auszuweiten, weil Luca ist es auch nur vorne gefahren, hinten war ein normaler Reifen verbaut in Speed-Mischung und das ist ja auch so, also viele Enduro-Piloten sagen ja auch, an der Vorderachse ist es super, am Heck möchte ich echt einen stabilen Reifen, wenn ich hart in Kurven fahre, dann brauche ich da Stabilität, dann will ich nicht einen Reifen, der so ein bisschen seitlich nachgibt.
So einknickt und sowas, das kann bei manchen passieren, wenn man nicht den perfekten Luftdruck findet, also das hat Schwalbe jetzt zwar mit den neuen Casings, glaube ich, auch wieder ein bisschen besser gemacht, aber manche Fahrer, die halt extrem viel Kraft in das Bike bringen oder in den Reifen bringen und dann noch mit extrem niedrigen Luftdrücken, die teilweise im Cross-Country gefahren werden, also da möchte man vielleicht auch einfach, dass dieses Bike rollt, dass es hinten alles so compliant ist, wie es halt sein kann, eben ohne, dass man irgendwie das Gefühl hat, man rutscht in der Kurve oder es walkt oder so etwas. Und dann am Vorderrad hast du halt einfach die vibrationsdämpfenden Möglichkeiten und es kostet weniger Rollwiderstand, als das angetriebenen Rad ist.
Genau. Und da bin ich halt mal gespannt, ob da in die Richtung noch was kommt. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass es irgendwie sowas ist. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben natürlich nachgefragt, aber man will dann irgendwie immer nichts sagen von den Teams, was da vielleicht gerade verbaut ist. Die müssen natürlich auch ein bisschen geheim halten, was da gerade so abgeht. Aber ja, gucken wir mal, bei Luca war es, glaube ich, ganz gut. Ich habe nicht das genaue Ergebnis heute vom Short Track im Kopf. Ich glaube, es war noch knapp in den Top 10. Hat sich sogar mal 1-2 Runden direkt vor unserer Nase an die Spitze gesetzt. Da sind wir natürlich komplett ausgerastet. Also echt super cool, was die Deutschen heute wieder gezeigt haben hier im Rennen. Aber Ich habe auch noch ein Detail gesehen, weiß nicht, ob es dir was aufgefallen ist im Shorttrack. Klar, Adlerauge Luki guckt bei den Cross-Country-Fahrern besonders genau hin. Und das Cannondale-Team macht das zwar schon ein bisschen länger, aber heute ist es wieder der Einsatzzweck gewesen. Die fahren auf Gravel-Felgen, nur im Shorttrack, um da ein bisschen Hochprofil mitzunehmen und aerodynamischer zu sein. Irre, oder?
Ja, also Aerodynamik ist nicht nur im Downhill-Thema scheinbar. Da gibt's ja auch diverse Möglichkeiten, um irgendwie das Verbot zu umgehen, dass man nicht mehr hautenge Kleidung anziehen darf. Oder dass man keine Einteile mehr anziehen darf, ist es, glaube ich. Und das hat Fox umgangen mit diesem Speedsuit, also dass sie da einen Overall quasi anziehen und eine Jacke quasi drüber. Also ganz einfach erklärt. Und der dann wirklich hauteng anliegt und möglichst wenig Luftwiderstand bietet. Und scheinbar gibt's das halt auch im Cross-Country. Also wir haben ja schon von Canyon auf der Eurobike eine Studie gesehen mit irgendwelchen aerodynamischen Luftleitbrillechen und sowas. Also vielleicht geht da die Entwicklung hin und bald fahren wir alle mit irgendwelchen Flügeln rum oder irgendwelchen
Luftleitblechen. Also, ich hoffe nicht.
Wobei, also hässlich war die Studie jetzt nicht. Also ich fand es eigentlich optisch ziemlich geil.
Nee,
also,
an sich finde ich es cool, aber irgendwie zu viel Aero. Ich finde das, also ich sag mal, hier
der
ist
der Gewichtsfanatiker in dir.
Nee, das nicht. Ich finde das halt hier und da ein bisschen affig, weil gerade, also im Shorttrack lasse ich mir das noch gefallen, da sind super höhere Geschwindigkeiten im Spiel, gar kein Thema, keine Frage. Aber wenn es jetzt so super steil wird wie hier in Val di Sole auf dem Cross-Country-Track und du halt einfach gar nicht so hohe Geschwindigkeiten hast, dass Aero dann so einen riesigen Unterschied machen wird, da muss ich ehrlich gesagt immer ein bisschen die Augen verdrehen, vor allen Dingen auch, weil da kommen wir, finde ich, wieder in so Bereiche, ich sag mal Financial Fairplay. Und wenn diese Top-Teams wie zum Beispiel Cannondale, der jetzt gerade die Möglichkeit haben, nochmal einen Laufradsatz mehr mitzunehmen. Klar, die fahren vorne um den WM-Titel, da willst du natürlich alles rausholen, was geht. Aber ich sag mal, ob das jetzt jeder der Top 15, Top 20 Fahrer diese Möglichkeiten hat, dann finde ich, ist es irgendwann auch an so einem Punkt, wo ich sage, ja okay, man kann es jetzt vielleicht auch übertreiben und es wäre schöner, wenn alle irgendwo, ich sag mal, grob die gleiche Chance haben. Es ist ja eh die Regel, dass die normalerweise im World Cup, wenn die Räder, die dann im XCC eingesetzt werden, auch genauso im XCO, also zumindest was Gabel und was Rahmen angeht, eingesetzt werden müssen. Und ich finde, das geht dann irgendwie in so Richtung, wo das so krass in wirklich Formel 1 Technik geht, wo ich dann irgendwie sage, ob dann irgendwie alle noch die gleichen Chancen haben.
Brauchen alle noch einen extra Windkanal und was auch immer. Genau. Also das sind halt enorme Kosten, die damit auch einfach die Firmen dann treffen, wenn am Ende deswegen nicht mehr Fahrer um den Titel kämpfen können, die am Ende von denen irgendwo auch bezahlt werden müssen und es gibt nun mal eine begrenzte Anzahl an Bikes, die verkauft werden können und das...
Genau, und das ist so eine Spirale, weiß ich nicht, ob man da irgendwie rein will. Klar, es ist super cool, diese technische Extrameile zu gehen, also ich feiere das total, aber manchmal muss ich dann echt immer so ein bisschen sagen so, muss das jetzt sein? Aber andererseits, wir waren gestern Abend noch bei einer coolen Präsentation, da geht es viel mehr um Fahrersicherheit und da, finde ich, kann man gar nicht genug investieren, gerade wo ich jetzt heute am Downhill-Track stand und mal gesehen habe, wie die Jungs und Mädels da runterhacken. Was haben wir uns da angeguckt, Finn? Erzähl uns das mal.
Also es gibt Airbag-Systeme, kennt man aus dem Auto, hat man auch einige schon gesehen. Also ich fand es besonders eindrucksvoll, das Bild von Amaury Piron, als er in Andorra gestürzt ist und auf einmal stand er da, als wäre er Bodybuilder geworden und hatte auf einmal doppelt so breite Schultern. Also er ist ja schon ein sehr breit gebauter Mensch und hat ordentlich Kraft und ordentlich viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Aber dann diese Schultern nochmal zu verdoppeln und das hat dann schon darauf hindeuten lassen, dass Leute einen Airbag fahren im Weltcup. Ich glaube, Loic Bruni war bei seinem Sturz auch schon unterwegs und hat schon davon berichtet, dass es ihm auf jeden Fall geholfen hat. Also das sind quasi Systeme, die beim Sturzfall auslösen. Es gibt es im Motocross, in der MotoGP schon. Jetzt gibt es auch für den Downhill, also Alpine Stars hat da jetzt einen neuen Algorithmus gelauncht, der quasi in den Motocross-Schoner integriert ist und dadurch nochmal perfekt auf den Downhill-Sport ausgelegt ist und dann genau dann auslösen soll bei den ganzen Bewegungen, die man halt im beim Downhill-Sport hat, aber halt nicht auslösen soll, wenn man noch auf dem Rad ist, sondern erst, wenn es gefährlich wird.
Okay, das ist natürlich krass, weil ich stelle mir das jetzt so vor, das sind ja Sensoren, aber klar, die müssen ja irgendwie in Bewegungsablauf, ein Bewegungsmuster erkennen, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt nicht mehr normal, was da stattfindet, aber ich meine, so wie die da am Downhill runterhacken, da müsste das System ja irgendwie gefühlt permanent auslösen, oder? Oder kriegen die das hin?
Eigentlich schon, sie scheinen es aber irgendwie hinzukriegen, weil es fahren ja genug Fahrer und Es ist über verschiedene Sensoren. Also man hat einmal die Neigung, die über ein Gyroskop gemessen wird. Dann haben wir unterschiedliche G-Kräfte, die natürlich wirken in Kurven. Und wenn man das alles kombinieren kann, dann kann man aus diesen beiden kombinierten Werten herausfinden. Das hat er uns gestern oder wurde uns gestern auch so eine Grafik gezeigt, wo man genau gesehen hat, okay, in dem Sturz, genau hier kommt der löst der Sturz aus und quasi der Fahrer fliegt vom Fahrrad oder rutscht gerade weg. Dann hat man solche Spikes gesehen in den Beschleunigungskurven und nur wenn die beiden getroffen sind oder eventuell noch einen Impuls von dem Rad oder von irgendwas kommt, der dann quasi den Airbag auslöst und wodurch sich dann blitzschnell auf einmal die Schultern aufblasen und man dadurch geschützt ist. Also nicht nur Schultern, sondern auch Rücken- und Rumpfbereich war, glaube ich, auch geschützt. Das hilft dann hoffentlich einfach allen Fahrern, möglichst gesund zu bleiben und nicht in Verletzungspausen die Saison unterbrechen zu müssen.
Jetzt haben wir dir das Ding ja gestern mal aufgesetzt und es auch mal deployen lassen, also auslösen lassen. Wie hat sich das angefühlt? Also laut war es definitiv, ich stand 3 Meter von dir weg, mir haben die Ohren geklingelt. Ja. Aber wie ist das Ding, wenn das auf einmal neben dir losgeht?
Also natürlich, ich habe versucht, nicht auf das Zählen zu achten und auf einmal hat es mich dann schon ordentlich zusammengeruckt. Ich fand es besonders spannend, dass wirklich so Druck auf den Körper ausgewirkt wird. Also man wird einmal so komplett gerade gerönt, wie so ein Chiropraktiker eigentlich es macht. Auf einmal zack und man war alles wieder
positiver Nebeneffekt.
Ja, also und das hat man halt gespürt und dann war es ganz kurz. Also ich glaube so für 2 Sekunden war das dann wirklich komplett aufgepumpt und es war wirklich hart. Also man konnte so draufschlagen und kam bei mir nichts durch. Mhm. Und dann hat sich langsam wieder abgebaut. Also wenn man dann weiterfahren möchte, ist es auch wieder ein normaler Rückenprotektor mit einer harten Schale oder sowas, die dann einfach im zweiten Sturzfall, wenn es denn unglücklicherweise passieren sollte, dann auch wieder schützen kann.
Okay, aber es ist wiederverwendbar, das System, ne? Also es ist nicht wie ein Auto-Airbag, da hat sich das erledigt, die Dinger will man ja sowieso nicht sehen. Wie oft kann ich das dann wiederverwenden?
Ich glaube, 5-6 Mal war die Ansage. Dann möchte Alpine Stars das Produkt wieder zu sich zum Service haben und dann bekommt man, glaube ich, einen Ersatz oder bekommt das gleiche Produkt sogar nochmal wieder. Man kann, wenn man einmal ausgelöst hat, gibt es so Kartuschen, die man wieder einsetzen kann. Also dazu nimmt man den Airbag einmal auseinander oder nimmt man den Rückenprotektor einmal auseinander, sieht dann die ganze Elektronik, die da unter so einem Cover drin ist, setzt die neue Kartusche ein, faltet den Airbag wieder so zusammen, dass er wieder in den Schultern sitzt und dann bist du wieder good to go und hoffentlich für den nächsten Sturz auch wieder geschützt.
Ja, also hoffen wir mal toi toi toi, dass man überhaupt nicht so oft stürzt, aber ich glaube, es ist einfach ein gutes Gefühl. Das haben ja viele Sportler, die uns davon berichtet haben, die das schon fahren, auch gesagt, dass es halt einfach für den Kopf cool ist. Also klar, du willst nicht stürzen, aber wenn du so am Limit wie die Jungs und Mädels unterwegs bist, dann gehört es halt einfach dazu, wie man auch immer im Volksmund sagt, Stürze machen einen schneller. Aber ja, ich glaube, es ist einfach dafür gut. Aber ja, soll knapp 600 Euro kosten, also aktuell noch nicht so wirklich günstig. Aber ja, ich meine, da geht es dann um Sicherheit und nicht irgendwie Aero-Gains oder sonst was, sondern halt wirklich, oh, ich habe mich verschätzt oder habe auf der Nase gelegen und da kannst du halt eben den entscheidenden Unterschied dann machen.
Und das ist gerade auch das einzige für den Endverbraucher erhältliche Produkt. Ich weiß auch gar nicht, ob es gerade andere Teams gibt, die das irgendwie schon testen können von anderen Herstellern. Also es ist jetzt auch erstmal so ein Vorreiterprodukt einfach, das jetzt auf den Markt gebracht wird. Und da wird es echt spannend zu sehen, wie das ankommt. Also ich kann es mir auch gut für einen Bikepark-Trip vorstellen, dass dann Leute das fahren, weil also es gibt immer noch eine Möglichkeit, noch sicherer unterwegs zu sein. Und selbst wenn du im Bikepark unterwegs bist und es ist alles schön gebaut und es kann eigentlich nichts passieren, gibt es dann halt doch die Leute, die mit dem Helikopter abgeholt werden müssen und das möchte man einfach möglichst vermeiden. Ja, und dabei ist definitiv. Es natürlich, ist jede Hilfe irgendwie, jeder Protektor, jeder Kinnbügel am Helm, alles irgendwie hilfreich, um unverletzt den schönen Biketrip, den man sich vorgenommen hatte, zu überstehen.
Ja, absolut. Aber jetzt, wo wir das Thema schon haben, du bist ja auch, ja, ich sag mal nicht Newbie, aber bist ja jetzt so ein bisschen an den Cross-Country-Rennsport rangekommen. Wie ordnest du denn jetzt die Strecke ein, wenn du dir überlegst, dass eigentlich die Cross-Country-Fahrer mehr oder weniger im Rennrad-Outfit unterwegs sind, also mit einem Rennradhelm, Halbschalenhelm und eigentlich nur Lycra?
Ja, also das, was wir heute gesehen hatten, war ja Shorttrack. Das war viel auf Grasuntergrund und dann einzelne Hindernisse, so ein Holzstamm, der quasi war und dann Drop runter, glaube ich, so einen halben Meter vielleicht. Da sage ich noch, okay, das würde ich mir auch noch zutrauen, auch in Rennrad-Outfit, auch in Lycra, aber wir waren ja schon bei den im Mountainbike Cross Country, war gestern. Mhm. Und da sind die ja schon den richtigen Kurs gefahren von den Cross Country Fahrern, den XCO-Kurs für die olympische Distanz. Und da, ja, ich würde nicht unbedingt den Fullface-Helm auspacken, aber vielleicht dann doch schon mal Knieschoner, Ellbogenschoner, vielleicht schon Brustprotektor anlegen. Also da war dann schon einiges los. Und das nur in Lycra und quasi Rennrad-Outfit, das wäre mir noch zu unsicher. Und ich weiß auch nicht, du hast die Erfahrung, du fährst es auch so, aber ich habe die Momente, wenn ich auf dem Cross-Country-Bike unterwegs bin ohne Schoner, ups, das war jetzt zu schnell und ich muss dafür nicht stürzen, aber ich fühle mich einfach unsicher und wackeliger.
Ja,
also
man denkt sich ja manchmal dann schon, okay, wenn das jetzt schief geht, dann habe ich echt ein großes Problem. Ne? Ja, nee, klar ist so. Deswegen habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ja zum Beispiel jetzt wie dieser Airbag, wer weiß, ein bisschen weiter gedacht. Wir haben ja jetzt schon verschiedene Sportarten gehört, wo das schon Einzug erhält. Vielleicht haben wir ja mal eine schön leichte Version dann auch für uns Cross-Country-Fahrer, die uns dann vielleicht im Falle eines Falles irgendwie schützen können. Also ja, wird auf jeden Fall ein Thema, was hoffentlich dann auch in den nächsten Jahren mitgedacht wird, weil Fahrersicherheit, das kann man einfach gar nicht oft genug sagen, das ist einfach ganz, ganz wichtig, das muss einfach dabei sein, ja. Aber ja, gucken wir mal, ich hoffe, das funktioniert dann soweit und dann, haben wir dann hoffentlich immer spannende, aber auch sichere Wettkämpfe.
Ja, das gehört auf jeden Fall dazu, wenn man Rennen gucken möchte, möchte man nicht am Ende sich Sorgen machen müssen um die Fahrer. Ja. Also das ist ja einfach, gehört eigentlich zum Sport dazu. Der Sport ist ein super, super spaßiger Sport. Wir haben alle Bock drauf und dann, es gibt eben ein Problem und das sind Stürze oder Verletzungen und die möchte man nicht haben. Und je besser wir da die Fahrer schützen können, wie wir besser den Endkunden euch schützen können und schützen können beim Testen. Also es gibt riesige Anwendungsbereiche und ich glaube, an der Sicherheit kann sich auf jeden Fall noch was tun und sollte sich was tun. Und da ist eigentlich, da freue ich mich über jeden Schritt, der irgendwie gegangen wird. Also siehst du wahrscheinlich genauso.
Ja, absolut. Aber gut, dass du sagst, mit Schritt gegangen, weil morgen haben wir ja nochmal einen schönen Tag, hoffentlich, dass das, sich das Wetter hält, weil es waren schon ein paar Gewitteranzeigen in meiner Wetter-App zu sehen. Morgen geht's nochmal in die Pits auf jeden Fall. Ich bin ja total beeindruckt von diesen riesigen Motorhomes, die man da teilweise sieht. Also riesige Trucks mit so Slide-Outs und auch riesige Team-Areas und vor allen Dingen auch, was die Teams alles dabei haben. Also ich habe schon Flipper-Automaten gesehen, riesige Sitzbereiche, komplette Grillgeschichten, dann natürlich komplette Dining Areas, also viele haben auch ihren eigenen Koch, ihre eigene Köchin dabei. Also ich finde, allein deswegen muss man mal zu so einem internationalen Rennen, sei es WM, EM oder natürlich World Cup, fahren, um mal zu sehen, was hier einfach alles abgeht und wer vor allen Dingen alles da ist. Also so viele, ich sag mal, alte Stars, Bart Brändchens haben wir heute gesehen, den ersten Olympiasieger von Atlanta und natürlich auch so Legenden, Steve Pete war da. Also irgendwie, wo du sagst, geil, die sieht man sonst irgendwie nur im Fernsehen und hier rennen die irgendwie, kann es passieren, dass die in der Schlange einer Bratwurstbude neben dir stehen. Also ich finde das total cool und kann es nur jedem ans Herz legen, hier mal reinzuschauen. Also,
ja, und allein auch die Fahrer, wenn man die nur von YouTube kennt, nur von Instagram, dann einfach mal kurz Hallo sagen, irgendwie ein Selfie machen, sowas. Es geht bei vielen anderen Sportarten nicht, also da hat man ja den Vergleich oft, Cross-Country oder Downhill sind die Formel 1 des Mountainbikens und in der Formel 1 kommst du mal nicht eben so schnell an Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton ran, sondern
wird schwierig, ja.
Die werden in ihrer Box quasi eingeigelt und mal eben beim Reinlaufen, vielleicht kannst du ein Selfie erhaschen und das ist hier halt deutlich, du kannst mit den Fahrern reden, du siehst sie nebendran, also das ist eine ganz andere Atmosphäre und es zeigt auch irgendwie, was für ein Spirit Mountainbiken hat, also
ja,
das ist auf jeden Fall cool, dass es einfach alles etwas offener ist oder deutlich offener als jetzt in der Formel 1 oder in anderen Sportarten. Also sind wirklich viele coole Leute da und es ist eine super Stimmung. Also das kann man auch, weil die Sohle nochmal Respekt zollen. Das ist super, was da abgeht.
Absolut, ja. Ja, cool, Finn. Vielen lieben Dank. Also wenn ihr jetzt gerade zugehört habt und vor allen Dingen im Thema Technik irgendwo hängen geblieben seid und das spannend fandet, dann natürlich noch mal ein bisschen Eigenwerbung von uns beiden. Wir hatten ja coole WM-Bikes im Test, die ihr natürlich im Heft findet, aber auch bei uns auf der Website. Ich durfte 3 Cross-Country-Bikes fahren. Wir hatten E-Enduros dabei. Enduros, du hast Downhill-Bikes getestet. Da kommt jetzt auch noch ein YouTube-Video. Also wenn ihr da in die Materie einsteigen wollt, dann macht das sehr, sehr gerne. gerne bei uns auf der Website bike-x.de oder natürlich auch in unserem Heftshop vom Mountainbike Magazin kriegt ihr da natürlich den Content, den ihr braucht, den ihr lesen wollt. Da sind wir doch mal richtig in die Details gegangen, was die Bikes so können, was die speziellen Kniffe sind und wer vor allen Dingen sie auch fährt. Schaut da gerne rein. Ja, Finn, und dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon einen langen Tag hinter uns. Jetzt wird es mal Zeit, langsam hier in unseren Camper, in unsere Koje zu steigen. Wir haben ja von Sunlight einen Camper bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir in der Woche damit unterwegs sein dürfen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns bereit für den dritten Tag bei der Weltmeisterschaft, oder?
Ja, Abendessen und dann geht's morgen wieder los.
Also, genau, das ist der Plan. Dann könnt ihr euch schon freuen. Auch morgen werden wir natürlich wieder einen Podcast für euch aufnehmen. Ja, an dieser Stelle sagen wir sozusagen gute Nacht, auch wenn ihr wahrscheinlich vielleicht tagsüber hört. Und dann hören wir uns zum dritten Teil des Weltmeisterschaft-Special hier aus Val di Sole. Mach's gut, ciao.
Tschüss, bis morgen.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.